Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Hallo, liebe HörerInnen von Cobains Erben. Wir schreiben heute den 27. Januar.
Nein, den 24. Januar. Ich wusste, dass das durcheinander ging.
Wir schreiben den 27. Januar 2022.
Den 24. Januar.
Den 24. Januar. Und es ist die 27. Folge.
Korrekt.
So rum war's.
Korrekt.
Oh meine Güte, ich und Zahlen. Ey. Wir haben 30 Sekunden vorher hat der Goofy mir es noch vorgesagt. Aber so ist es. Begriffe und Zahlen, egal. Wir begrüßen euch im neuen Jahr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich wie Bolle heute, weil wir über mein Lieblingsbuch sprechen werden.
Ist das wirklich dein Lieblingsbuch?
Das ist mein Lieblingsbuch. Also wow. Steht an gleicher Stelle für mich wie der Name der Rose. Das sind meine zwei Lieblingsbücher. Der Name der Rose und S von Stephen King.
Geil.
Ja. Und zwar schon seit 20 Jahren. Also ich ändere mich ja nicht, wenn ich einmal gesagt habe, das ist es, dann muss schon ziemlich viel passieren, bis dann irgendwas anderes das vom Thron durchstößt. Also
ich kann mich noch erinnern, wie ich vor eurem Bücherregal gestanden habe. Ja. Und da steht eine ziemlich beeindruckende, so ein Meter Stephen King. Ne, könnte man sagen. Also ist, glaube ich, ist wirklich ein Meter. So,
ja.
Also wirklich, also echt
also,
viele.
Definitiv ein Meter oder sogar
und
anderthalb.
Es ist schon ein paar Jahre her und ich habe zu dir gesagt, ah, Stephen King habe ich ja noch gar nicht gelesen. Ne? Und du so, du hast noch nicht Stephen King gelesen? Und dann hast du mir die kurz vorgestellt und hast gesagt, es ist das Beste.
Ja.
Ist so. Und das habe ich mir behalten.
Ja.
Das hab ich mir, und es hat dann einige Jahre gedauert, bis ich es dann gelesen habe. Aber ich verstehe jetzt, was du meintest.
Ja, das ist schön. Also es ist ja, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, nicht das erste Stephen King Buch, was ich gelesen habe, aber relativ bald. Und auf jeden Fall, das hat mich wirklich so dermaßen süchtig für eine ganze Zeit lang Stephen King gemacht. Also da habe ich eine ganze Zeit lang habe ich wirklich nichts anderes gelesen als Stephen King.
Ach ja.
Und das liegt an S tatsächlich. Dieses Buch hat so einen Sog entwickelt. Und er greift ja auch in anderen Büchern doch immer mal wieder auch ähnliche Themen auf und so. Und von daher hat mich das dann sehr fasziniert. Jetzt habe ich bestimmt schon, keine Ahnung, 10 Jahre oder so nichts mehr von Stephen King gelesen. Also jetzt so gerade mit seinen neueren Sachen bin ich nicht mehr so vertraut. Mhm. Weil irgendwann war das dann irgendwie auch durch oder so. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, das ist ein schlechter Autor. Wie gesagt, es ist mein Lieblingsbuch, ja. Aber das war so eine Wahnsinnserfahrung, als ich damals S gelesen habe.
Ja.
Das war der totale Flash für mich. Ist vielleicht viel zu viel, aber kann man auch noch dazu sagen, ich habe das mitten in dieser Umbruchszeit gelesen, wo ich sozusagen in meiner fundamentalistischen Gemeinde saß und irgendwie nicht mehr, also Kirche saß und nicht mehr vorne und hinten unterscheiden konnte und irgendwie gedacht habe, die flippen hier alle aus und ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll.
Das finde ich sehr interessant, weil das passt sehr gut zu der Geschichte.
Irgendwie schon, ne?
Ja.
Irgendwie schon.
Ey, da sollten wir gleich drauf eingehen, aber wir sollten erstmal alle HörerInnen im neuen Jahr begrüßen.
Ja, richtig. Habe ich, glaube ich, gerade schon gemacht.
Hast du gemacht, aber wir sind jetzt, also das ist 22.
Ja.
Ja, stimmt. Irgendwie sowas hast du... Sowas hast du gemacht, glaube ich.
Ich freue mich so, weil wir heute mal wieder bei Goofy zu Hause sitzen.
Ja, das ist echt der
und
Hammer.
Aufnehmen.
Ey.
Also nicht remote, sondern wirklich uns angucken können.
Ja.
Also so live und berühren könnten, wenn wir wollen.
Wenn wir wollten, könnten wir das.
Könnten wir machen. Das haben wir so lange nicht mehr gehabt, ey.
Wirklich ewig. Also
und bei Cobains Erben, glaube ich, noch nie.
Kann das sein?
Kann es sein, dass wir bisher alle Cobains Erben-Folgen digital aufgenommen haben? Übers Internet?
Es kann sein. Mir fällt jetzt keine Folge ein, die wir so ein... Das kann echt sein.
Das kann sein, oder?
Das ist ein Hammer.
Das ist der Hammer, ey.
Nee, echt, und es ist auch wirklich eine wahnsinnige Erleichterung irgendwie. Also Remote ist ja eine tolle Sache.
Ja.
Es ist ja Wahnsinn, dass es geht. Und dass wir da ja auch wirklich gute Ergebnisse hinbekommen. Aber es ist schon wirklich... Also miteinander sprechen... Im selben Raum, face to face, das ist schon irgendwie anders.
Ja, Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und immerhin, ich meine jetzt die 27. Folge, Coppens Erben, ist, ja, ne? Finde ich schon, da haben wir schon ein bisschen was geleistet.
Ja, wir machen und so allmählich erreichen wir mehr und mehr Leute, die sagen, hey, ich habe mich immer ein bisschen reingearbeitet, ist ja auch ganz schön hier. So.
Ja. Gibt auch manche Leute, die sagen, sie kennen uns von Hossa Talk und jetzt hören sie nur noch Coppens Erben.
Das stimmt, habe ich auch schon mal gelesen.
Gibt's auch. Ja. Also die einfach sagen, okay, Hossa ist dann auch, aber von daher schön, ist doch einfach sehr, sehr gut.
Ja.
Ich war übrigens nur mal, weil es gerade passt, über Weihnachten war ich in der Rembrandt-Ausstellung in Frankfurt.
Die war in Frankfurt, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Genau.
Und wie war das so für dich?
Ja, also das ist natürlich ein tierischer Maler, ist überhaupt keine Frage. Ne? Also der ist schon zu Recht ein gefeierter Maler, überhaupt keine Frage. Ne? So Porträts und so, das ist, der konnte was. Aber so ganz ist es nicht mein Style. Okay. Also, ne? Also ich fand es schön, das mal gesehen zu haben und hier und es gibt auch schon echt ein paar richtig beeindruckende Sachen. Also so die Blendung von Simson. So, das ist ein riesen Ding, ne? Gerade für mich, wo ich ja auf Street Art stehe und so große Sachen mich ansprechen, irgendwie ein riesen Ding, auch sehr intensiv. Das waren, also da habe ich echt gedacht, Hammer. Mhm. Aber dann haufenweise Porträts immer mit diesen komischen Kragen und die Weiber alle so komische Dinger über den Kopf und so, also irgendwie, ich weiß auch nicht, also und so das erste, zweite denkst du, ja, schon sehr realistisch und dann denkst du, kann ich mal was anderes sehen? Aber es ist natürlich echt banausenhaft. Also ich habe es genossen, es war schön, aber ich bin kein Fan.
Ja. Also. Ich habe eine Van Gogh-Ausstellung gesehen in Bremen.
Cool.
Die war allerdings, das waren leider keine Originale, sondern das war mehr so eine Multimedia-mäßig angelegte Sache. Die hat mich aber sehr beeindruckt. Jetzt hatte neulich, ich habe das auch auf Instagram geschrieben und jemand hat kommentiert, er ist reingegangen. Ich hoffe, du bist nicht deshalb reingegangen, weil ich das empfohlen habe. Er fand es gar nicht so toll.
Ah, okay.
Aber das verstehe ich nicht ganz. Ich fand es sehr, sehr schön. Also es waren Kunstdrucke, gerahmt. Das heißt, es sah aus wie Originale. Ja. Allerdings bei dieser Maltechnik von Van Gogh, die ist ja so dick, ne? Pastos.
Ja, ja, ja.
Wenn das halt gedruckt ist und flach, dann ist es halt nicht dasselbe, wie wenn das eben so dieses Reliefartige hat, ne?
Ja.
Aber was sie echt cool gemacht haben, sie haben dann verschiedene Bilder, also auf Raumgröße vergrößert und die verschiedenen Bildebenen tatsächlich als Ebenen hintereinander, also so dreidimensional gebaut.
Cool.
Es gibt auch dieses Zimmer, er hat mal sein Zimmer gemalt mit Bett, Stuhl.
Ja, 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 ja.
Spiegel und so.
Ja, genau.
Das haben die so ganz groß aufgebaut. Das fand ich schon geil.
Ja.
Und dann eben mit so Animationen, dass die Bilder so angefangen haben, sich zu bewegen und sich über den Bilderrahmen hinaus vergrößert haben, sodass man die ganze Landschaft gesehen hat. Und am Ende eine 3D-Show, wo du eine VR-Brille aufbekommst, also eine Virtual Reality-Fahrt. Und dann, du sitzt auf einem Stuhl und du fährst durch seine Bilder und durch eine computeranimierte Landschaft, so wie sie ausgesehen haben könnte, wie die er gemalt hat.
Wie cool.
Ja, das fand ich, also ich meine, vielleicht bin ich da ein bisschen kindlich oder so, aber ich fand es wirklich geil.
Ja, ja. Kennst du den Film My Name is Vincent oder
wie heißt er? Also, den habe ich, glaube ich, gesehen.
Wo dieser ganze Film quasi, der ist animiert.
Oh, den habe ich nicht gesehen.
Oh, der ist fantastisch. Der ist animiert in der Art, wie Van Gogh gemalt hat. Und dann wird sozusagen seine Lebensgeschichte erzählt.
Ja.
Und dazu wie eine Art Krimi.
Ja.
Und dazu sozusagen kommen seine ganzen, also weil dann versucht wird auch zu klären, warum er sich umgebracht hat und so. Das ist ja gar nicht so ganz klar.
Ja.
Und dann tauchen seine Bilder immer auf.
Ja.
Aber der ganze Film ist quasi animiert, wie der gemalt hat.
Das ist fantastisch. Das ist cool. Ja, das muss ich unbedingt.
Loving Vincent.
Okay.
Fantastischer Film, wirklich.
Ja.
Also als ich den damals gesehen habe, habe ich noch gesehen, noch bevor ich jemals in irgendeiner Van Gogh-Ausstellung war. Und da habe ich gedacht, boah, das muss ich mal live sehen.
Und das hast du doch gemacht.
Ja,
du bist doch in Städel oder wo das
war? Genau, in Städel. Und haben wir auch schon immer mal wieder drüber gesprochen. Und ich war auch letztes, wann war ich in Amsterdam? Vorletztes Jahr, glaube ich. Da bin ich mit meinem Sohn in Amsterdam nochmal in eine Van Gogh-Ausstellung gegangen. Und das war auch wieder total stark. Also irgendwie, der kriegt mich. Also.
Ja, ja, und weißt du, mich hat die Ausstellung so interessiert, weil das ja irgendwie auch ein Mythos ist. Du kommst ja, wenn wir hier über Kunst reden, irgendwann fällt der Name Van Gogh, ne? Ist ein bisschen komisch, so der Künstler, der so toll ist, aber nie erfolgreich und so weiter. Und der
bisschen jung
und Ohr und bla. Und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte mich gerne mal ein bisschen mehr mit ihm beschäftigen. Und das finde ich wirklich, das lohnt sich.
Ja.
Sich auch mit ihm persönlich ein bisschen mehr zu beschäftigen, was er so gedacht hat und so.
Ja.
Ja.
Also Loving Vincent, wirklich fantastisch. Ich glaube, der ist zumindest Oscar nominiert. Ich glaube, die haben ihn dann nicht gekriegt. aus einem seltsamen Grund. Aber also
okay.
Wirklich, dem wirklich, also auch euch... Ihr lieben Hörer und Hörerinnen, sehr leicht zugänglicher Film, wo ihr wirklich einen fantastischen Einblick und vor allen Dingen eben einen besonderen Einblick in das Werk von Van Gogh kriegt. Also ja. Das ist schon toll gemacht, wirklich. Also,
geil.
Ja.
Und jetzt mehr so das Gegenprogramm.
Genau. Jetzt mal ein bisschen Horror.
Jetzt mal ein bisschen Horror.
Wobei, ich habe, also als ich das damals dann anfing, Stephen King zu lesen, und wie gesagt, ich saß so in der fundamentalistischen Welt damals,
ja.
Und es war auch so ein bisschen Rebellion. Ne? Weil,
okay, ja.
Wie gesagt, ich dachte, also ich verstand diese Welt ja nicht mehr, aber war da immer noch drin. Ne?
Ja.
Und dann dachte ich so, und jetzt lese ich mal Stephen King, ihr könnt mich alle, weil das war ja böse, das durfte man ja nicht.
Ja,
so, ne?
Genau. Ja.
Und ich hatte natürlich das Vorurteil, wie man das so hat, Horrorautor. So, und also, ja, das Genre ist Horror, aber in der Regel geht es um viel mehr. Also es geht, ja. Und gerade bei S geht es, also... Ist das Horrormäßige nur ein Rahmen, würde ich sagen.
Ja.
Und es geht um ganz existenzielle Themen. Und das eben literarisch total stark aufbereitet. Also man kann nicht sagen, das ist ein Horrorautor, finde ich.
Nee, finde ich auch. Ich finde auch, dass Stephen King einen literarischen Anspruch hat.
Definitiv.
Das ist ja witzigerweise ein Thema in dem Buch, ne? Denn die eine Hauptperson, Bill, wird später ja Autor, oder erfolgreicher Horrorautor.
Genau.
Und da gibt es eine irgendwie lustige Szene an seinem Seminar oder im College, der Uni, wo er das lernt, wo das immer so fürchterlich politisch und künstlerisch ist und so. Und er irgendwann aufsteht und sagt, ey Leute, wieso können Geschichten nicht einfach nur Geschichten sein?
Yeah.
Und dann sagen sie doch zu ihm, oh, du musst auch noch viel lernen. Ne? Geschichten nur Geschichten. So, Und dann geht die Geschichte ja so weiter, dass er irgendwann in einer fast schon rauschhaften Schreibnacht so eine Horrorgeschichte schreibt und die seinem Dozenten schickt und kriegt die schlechteste Note. Und es finde das ist so angepisst, weil es halt einfach nur eine Horrorgeschichte ist. Ja. Und dem Dozenten fehlt der literarische Anspruch, ne?
Genau.
Und dann schickt er das an so ein Tittenmagazin.
Ja.
Und die sagen, hey, das ist die beste Geschichte, die wir jemals bekommen haben. Und dann sagt er, fickt euch doch.
Ja, genau. Ja, genau.
Und irgendwie habe ich gedacht, der Stephen King erzählt in dieser kleinen Episode irgendwie genau auch den Konflikt, in dem er als Autor steht. So,
ja.
Ne? Irgendwie ja. Klingt das so.
Ja, ja, genau.
Dass du denkst vielleicht, das ist hier nur Horror, was du hier liest, aber ein bisschen Anspruch habe ich auch.
Ja, ja.
Und das hat er ja, eindeutig.
Eindeutig, aber ich vermute, dass er tatsächlich auch einfach nur eine gute Geschichte würdigen kann. Ich meine, er sagt ja immer, oder in seinem Buch über das Schreiben, schreibt er ja, dass er seine Geschichten ausgräbt wie ein Archäologe. Also, dass er anfängt zu schreiben ohne Plan und guckt, wo es ihn hinführt.
Ja.
So, ne? Also, er legt die Geschichte frei, so mit Pinsel, beschreibt er das. Und ich nehme an, oder ich weiß, ich habe ja schon eine Menge Bücher von ihm gelesen, es gibt auch einfach nur Geschichten.
Ja.
Aber es gibt dann auch immer wieder, und in der Regel haben die durchaus auch Gehalt. Aber nicht immer, aber in der Regel. Und sowas wie S, da hat er halt einfach meines Erachtens einen Riesenwurf gemacht, weil...
Ja, weil, aber S entspricht dem auch nicht so ganz, weil es ist wirklich eine Komposition.
Mhm.
Also es gibt immer wiederkehrende Themen, Es gibt Symbole, nachher liest du ein bisschen was vor, so der Schluss fasst so ein bisschen eigentlich alles zusammen. Es gibt Symbole, die immer wiederkehren. Ja. Es gibt Andeutungen zu Beginn des Buches, die zum Ende wieder aufgegriffen werden. Also es ist schon wirklich sehr klar durchkomponiert. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass er mal in einem Wurf diese Geschichte erzählt hat für sich. Aber dann hat er angefangen, die wirklich zu konstruieren.
Also ich kann es jetzt nicht für S sagen, weil ich das nicht weiß. Ja. Also er sagt ja immer, die zweite Fassung, die wird dann interessant.
Okay.
Ja. Also erste Fassung wird ausgegraben und dann sagt er, gut, dann gibt's Leute, das sind Rausschmeißer. Ja. Und er sei ein Reinholer. Also seine Bücher werden dann deswegen auch so dick, weil ihm dann natürlich auffällt, oh, okay, das Thema taucht ja hier schon auf und dann führt er das an einer anderen Stelle weiter und so weiter. So vielleicht. Aber
das kann natürlich wirklich sein. Ich habe mich jedenfalls gewundert. Vielleicht sollten wir gleich erstmal die Geschichte kurz nacherzählen.
Stimmt.
Aber nur das, ich habe mich, ich habe jetzt für diesen Talk das Buch nochmal kursorisch gelesen, nicht alles, weil es wirklich wahnsinnig dick ist, aber ich habe mich jetzt beim zweiten Mal, habe ich die Struktur des Buches viel besser verstanden, beim ersten Mal habe ich mich drüber aufgeregt, weil ich es nicht kapiert habe, warum der die Geschichte so anlegt. Ja. Und weil ich gedacht habe, wieso, erzähl doch einfach die Geschichte, meine Güte, ne, immer diese Zeitebenen da, boah, so kompliziert. Und erst jetzt beim zweiten Mal lesen habe ich gedacht, ach nee, das muss so, das muss wirklich so.
Ja, definitiv. Also, weil das könnte man zumindest sagen, die Geschichte spielt ja in zwei Zeiten. Ne? Einmal 1958, wo die Protagonisten alle, wie alt sind die? 11? 10, 11?
Ja, die sind so 5., 6. Klasse.
Ja, so 10, 11, 12 in diesem Alter irgendwie. Also Kinder, quasi Kinder kurz vor der Pubertät, könnte man sagen. So. Und dann gibt es die Ebene 27 Jahre später, 1985.
Also das fällt mir jetzt erst auf. Fällt mir jetzt erst auf, dass es ein Zahlendreher ist.
Ja, es ist ein Zahlendreher.
Okay.
Ja. 1985, wo sie dann erwachsen sind. Und wer die Filme gesehen hat, weiß das ja, weil der erste Film spielt die Kinderzeit ab und der zweite Film spielt die Erwachsenenzeit ab. Aber im Buch, und das ist großartig, finde ich, erzählt er das verschachtelt. Also erzählt er, keine Ahnung, fängt er bei der Kindheit an und macht dann irgendwie mit der Erwachsenenzeit weiter, dann geht er wieder zur Kindheit zurück. Und das spitzt sich dann zum Ende so zu. Also, ne, erst hast du wirklich lange Teile. Kindheit, Erwachsen. Und zum Schluss geht das dann quasi, also ich hab's jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber so, also fast seitenweise. Das ist jetzt übertrieben, glaube ich. Wo er quasi beide Erzählebenen, wo sich das Ganze im Showdown auf beiden Ebenen zuspitzt, parallel, also fast parallel erzählt.
Ja.
Und also als ich das, also ich habe damals, ich weiß, glaube auch ein bisschen gebraucht, dass er da am Anfang so springt und da. Aber als ich das am Ende so zuspitzt, habe ich gedacht, wie geil ist denn das? Ich habe jetzt zwei Geschichten, die zusammenhängen und die werden am Ende zusammen fertig erzählt.
Genau.
Irre.
Ja.
Also ich allein wenn ich jetzt daran denke, bin ich wieder ganz ganz heiß. Also mich hat das völlig fasziniert.
Ja.
Okay,
lass mich kurz die Geschichte erzählen. Genau. So gut ich es kann, du kannst mich ergänzen. Also es ist eine Geschichte, die in einer kleineren amerikanischen Stadt in New England spielt. Diese Stadt heißt Derry. Ist eine fiktive Stadt. Sie liegt angeblich in der Nähe von Bangor, die es wirklich gibt. Ne? Da wohnt er auch, oder hat er zumindest gelebt, in Maine. Und diese Stadt ist merkwürdig, denn in ihr passieren immer wieder sehr grausame Dinge. Ganz merkwürdige Gewaltverbrechen, also die Stadt ist irgendwie aufgeladen, die Verbrechensstatistiken sind enorm hoch. Das wird mal irgendwann dann eruiert und nachgewiesen, dass die Verbrechensstatistiken in Derry sehr, sehr hoch sind. Aber hinzu kommt, dass alles etwa 27 Jahre etwas sehr, sehr Schlimmes passiert. Also es passieren Katastrophen und es verschwinden meistens Kinder, die dann verstümmelt wieder auftauchen. So sehr, dass die Kinder in Derry wissen, also Du musst pünktlich zu Hause sein, du darfst nicht einfach irgendwie loslaufen, sei zum Essen wieder, du weißt, da ist da irgendwas Böses da draußen, das könnte dich holen. Und das, das Merkwürdige an Derry ist, dass die Bewohner all das irgendwie immer wieder verdrängen. Also das Thema des Vergessens ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja.
Die Leute, die in Derry leben, haben das gar nicht so sehr präsent, dass es in ihrer Stadt besonders unheimlich zugeht. Das scheint sie immer wieder zu vergessen. Und wenn dieser merkwürdige Zirkel von etwa 27 Jahren wieder rumgegangen ist und plötzlich wieder neue Dinge passieren, sind wieder alle ganz erschrocken und wundern sich und sagen, was ist denn jetzt schon wieder hier los? Und ach du meine Güte. So. Und in dieser Stadt wächst eine Clique von Kindern auf. Es sind 7 Kinder. Der Anführer der Kinder heißt Bill und der verliert in einer dieser schrecklichen Zeiten in dem Jahr 1958 seinen kleinen Bruder, der bei stürmischem, regnerischem Wetter rausgeht und ein Boot fahren lässt und dann irgendwann verstümmelt mit einem Arm weniger am Straßenrand mit schreckensgeweiteten Augen, toten Augen aufgefunden wird. Und das ist sozusagen der Auftakt wieder von so einer Zeit, in der viele Kinder verloren gehen, Jugendliche auch, nicht nur Kinder. Also in dem Buch gelten auch 16-Jährige noch als Kinder.
Ja.
Die werden dann irgendwann so massakriert irgendwie aufgefunden. Und diese Kinder werden da hineingezogen in die Ursache, was das wohl sein könnte. Und es stellt sich heraus, dass unter der Stadt eine Art von Wesen lebt, eine merkwürdige dunkle Entität, die in verschiedenen Gestalten auftaucht und sich immer jeweils in das verwandelt, wovor die Person, das Kind, am allermeisten Angst hat und dann also ja Kinder frisst. So, ne? So, ja. So ein Kinderfresser irgendwie.
Ja.
Und es stellt sich heraus, dass dieses Wesen unter der Stadt ein ganz, ganz starker charakteristischer Teil der Stadt ist. Man könnte fast sagen, dass die Stadt selbst ein Ausdruck dieses Wesens ist. Also die Stadt, die an der Oberfläche ist, ist sozusagen nur die sichtbare Oberfläche von dem dunkleren Bösen, was tief unter der Stadt
schlummert.
Und diese 7 Kinder stellen sich diesem bösen Wesen und besiegen es auch in einem großen apokalyptischen Kampf, schlagen es in die Flucht, besiegen es aber leider nicht vollständig. Und dann stellen sie sich am Ende in einen Kreis zusammen und schwören sich, wenn das wieder auftauchen sollte, dieses S, dann kommen wir wieder und bekämpfen es allen endgültig. Dann verlieren sich aber ihre Wege, sie verlassen die Stadt und das Merkwürdige ist...
Und sie vergessen?
Und sie vergessen vollkommen.
Genau.
Sie vergessen sogar sich selbst, sie vergessen ihre Stadt, sie vergessen ihre Freundschaft, sie vergessen fast alles an ihrer Vergangenheit und werden erfolgreiche Menschen irgendwo.
Genau, und man kann vorher sagen, vielleicht noch, weil also die Kinder haben ein Charakteristikum, nämlich jedes von ihnen hat irgendeine Macke.
Ja.
Der eine Bill stottert, der andere ist Jude, der nächste ist schwarz, die andere wird von ihrem Vater missbraucht. Wen haben wir noch?
Eddie hat so eine super phobische Mutter, die
genau.
Hat ein Asthma, was er gar nicht hat und so.
Genau, und dann, wen haben wir noch vergessen? Und der andere ist dick.
Ben ist super dick.
Super dick.
Genau.
Und so nennen sie sich dann auch den Club der Verlierer. Das,
ja.
Das habe ich immer geliebt.
Genau, der Club der Verlierer.
Weil ich natürlich, also irgendwie, ich weiß nicht, ob das allen Menschen so geht, aber ich habe irgendwie ein Herz für Außenseiter.
Ja.
Und deswegen habe ich diese Kids auch immer so angesprochen.
Ja.
Aber witzigerweise, dann, wenn sie erwachsen werden, also legen sie ihre Macken ab.
Ja.
Stotterbill stottert nicht mehr.
Schreibt erfolgreiche Romane.
Genau, wird erfolgreich. Ben nimmt ab, wird ein super erfolgreicher Architekt.
Ja.
Beverly ist dann Modedesignerin und so weiter. Also sind alle super erfolgreich.
Mhm.
Bis der Tag kommt, wo der Zurückgebliebene, Michael,
ja.
Mike, sie anruft.
Genau. Und Mike bleibt in der Stadt Derry. Er wird der Bibliothekar der Stadt. Und er ist der Einzige, der nicht vergisst. Er bleibt sozusagen als Wächter zurück und passt auf, was passiert, ob es möglicherweise auftaucht. Und in der Zeit, in der er da in seiner Bibliothek sitzt, schreibt er so eine Art Chronik der Stadt, wo genau. Er versucht, diesen Geheimnissen nachzugehen und dann notiert Interviews führt, versucht irgendwie rauszufinden, was ist da überhaupt los.
Und das wird auch immer wieder also als ob diese zwei Zeitebenen noch nicht genug wären, ja, wird auch das immer wieder Auszüge aus seinem Buch quasi eingeflochten, genau, so dass man noch die Zeit aus den 30er Jahren erzählt kriegt und so. Also genau, es ist, der wollte es schon wissen, der Stephen King.
Ja, ja, genau. Und da erfährt man eben auch, dass die Geschichte der Stadt sehr, sehr weit zurückreicht, bis in die Zeit der ersten Siedler. Mhm. Und schon immer das Böse die Menschen, die da gelebt haben, verfolgt hat. Und schon immer schreckliche Dinge passiert sind. Naja, und dann taucht irgendwann erst wieder auf, also dieser Kreislauf kommt wieder.
Zyklus.
Dieser Zyklus kommt wieder, also der Kreis schließt sich wieder. Es ist dann mittlerweile nicht mehr 1958, sondern mittlerweile 1985, was ich jetzt erst kapiere. Und es sterben wieder Kinder. Ja. Verschwinden, werden verstümmelt aufgefunden. Und dann weiß Mike, ich muss die anderen anrufen. Wir müssen das jetzt zu Ende bringen, was wir vor 27 Jahren nicht geschafft haben.
Genau.
Und diese Anrufe triggern die Erinnerung der mittlerweile Erwachsenen neu. Ja. Und sie machen sich auf den Weg bis auf einen, der lieber den Freitod wählt.
Ja, der bringt sich.
Der bringt sich lieber um, als dass er diesen Horror nochmal erlebt. Und dann tauchen also 6 Erwachsene ziemlich verstört und verängstigt auf. Und sie machen sich nochmal auf, es endgültig zu besiegen. Und schaffen es dann am Ende auch, ja, um die Sache mal kurz zu machen. Eddie stirbt bei dem Kampf, aber die anderen überleben das Ganze. Mike knapp im Krankenhaus. Ja. Und dann ist aber es endgültig besiegt. Und plötzlich setzt bei allen erneut das Vergessen ein. Und diese dunkle Vergangenheit, diese Geschichte dieser Stadt verschwindet allmählich.
Genau. Und sie gehen wieder ihre Wege.
Ja. Genau.
So, das ist die grobe Geschichte. Ich würde mal sagen, das ist der Plot.
Genau.
Die eigentliche Geschichte ist ja diese Geschichte dieser Kinder, ne?
Ja.
Also es ist ja eigentlich eine Geschichte übers Erwachsenwerden.
Ja.
Also, wie gesagt, ob man Stephen King mag oder nicht, aber wie der diese Kinderwelt beschreibt, mhm, die Gedanken und das Innere und die Gespräche, die die führen, das ist so fantastisch.
Das ist wirklich toll.
Das ist, ja. Du erlebst die quasi.
Ja. Ja.
Die gibt es. Die sind da.
Das gilt aber auch für die Stadt.
Ja.
Ich finde auch, die Stadt, das ist eigentlich nicht nur ein Buch über diese 7 Personen, es ist auch ein Buch über diese Stadt. Ja. Ich finde das ganz faszinierend, wie die lebendig wird, wie auch die Stadt selbst eine Biografie hat,
ja,
wie die ganz markante Plätze, ganz markante Gebäude hat. Die Gebäude haben ganz markante Geschichten,
ja,
und die werden auch erzählt. Das ist das Buch ja auch so unglaublich dick, ne? Es sind ja, ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind.
Um die 1000
oder was? Über 1000 Seiten oder so. Es ist wirklich ein dickes Buch. Aber das ist alles notwendig, weil der Stoff der Wirklichkeit sozusagen, dieser fiktiven Wirklichkeit, der ist so dicht gewoben und der ist so überzeugend präsentiert, dass man wirklich in eine Art von alternativer Wirklichkeit eintritt.
Ja.
Und weißt du, was lustig war? Ich habe das Buch ja, wie gesagt, letzte Woche nochmal neu gelesen.
Ja.
Und da hatte ich das Erinnern spielt ja eine große Rolle.
Ja.
Also die Erinnerung kommt zurück. Und ich hatte als Leser genau dasselbe Erlebnis.
Ja.
Also, naja, ich habe mich auch an Derry erinnert.
Ach so.
Und auf einmal kam das alles wieder. Ich hatte natürlich auch schon ganz, ganz viel wieder vergessen, ja, weil es ja auch schon wieder länger her ist.
Ja.
Aber jetzt tauchte diese Stadt und diese Menschen wieder vor meinem geistigen Auge auf. Und das war lustig, weil ich hatte ein ganz ähnliches Erinnern, wie das Erinnern, was in dieser Geschichte erzählt wird, weißt du?
Ach, sehr irre.
Also es lohnt sich wirklich, das Buch nochmal zu lesen, weil man dann das Phänomen des Erinnerns selber erlebt.
Ja.
Und du denkst, ja stimmt, ach genau das Kino, ja genau, wo die dann den Film gesehen haben, ja, ach dieser Park, genau, ich erinnere mich, dieser Park, ja genau. Das ist schon wirklich cool, muss ich sagen.
Ja, geil. Ja. Ich habe es jetzt noch nicht so, also ich habe es, glaube ich, insgesamt 3,5 Mal gelesen oder so. Irgendwie, also ich habe es mehrmals gelesen und von daher, es ist mir tatsächlich sehr präsent. Ich weiß, als ich es das letzte Mal gelesen habe, habe ich es dann nicht fertig gelesen. Es war zwar immer noch schön, aber es war alles so präsent. Ich glaube, weil ich das so eingeatmet habe, dieses Ding. Das für mich so eine mich eben tatsächlich auch begleitet hat selber beim eigenen Erwachsenwerden, könnte ich mal sagen. Ne? Also, wo ich vorhin sagte, in dieser komischen fundamentalistischen Gemeinde zu sitzen und irgendwie zu denken, was geht hier ab und so.
Ja.
Und der Schritt dort raus, der auch nicht leicht war, der mit dem Kampf gegen innere Dämonen und auch äußeren Dämonen nämlich zu tun hatte, also jetzt nicht nicht realen Dämonen, sondern Gedankenwelten, sage ich so. Ne? Ja. Ich würde sagen, das war meine, also diese Erfahrung, die wirklich sehr, sehr schwer und sehr schwierig war, war mein erster Schritt hin zu erwachsen zu werden mit Ende 20, Anfang 30. Mhm. So.
Ja.
Und in dieser Zeit habe ich eben das Buch gelesen, wo es genau um das Thema geht, Kinderwelten, die erwachsen werden, was heißt erwachsen werden, was heißt es, den Zauber der Kindheit zu vergessen,
ja,
und dann aber sich wieder dran zu erinnern, was sind die Monster, mit denen man als Kind zu kämpfen hat, das ist ja auch spannend, die kämpfen ja gar nicht nur gegen dieses Monster, sondern die haben auch die ganz normalen Mobbing-Erfahrungen, ja, von irgendwelchen Leuten an der Schule, die, ja, sie ausgrenzen. Also so, also der Stephen King macht das wirklich sehr, sehr geschickt, dass er eben nicht nur so eine mythische Welt aufmacht, sondern auch die wirkliche normale Erfahrungswelt von Kindern, die mit ihren Eltern nicht, ja, klarkommen, ja, das Mädchen, das missbraucht wird.
Ja, und er verwebt also, das aber miteinander.
Total.
Man hat nämlich immer, ja, das Gefühl, das hat, ja, was miteinander zu tun. Also das, ja, Böse, ja, das unter der Stadt schlummert, das zeigt sich ja auch in ganz alltäglichen Boshaftigkeiten, unter denen Leute leiden. Da werden Kinder von ihrem Vater erschlagen oder da werden eben Schüler gemobbt und verprügelt, dem, ja, Ben wird ein Buchstabe in den Bauch geritzt, ne?
Ja.
Von diesem super Bully. Also es passieren und Beth wird missbraucht von ihrem Vater und geschlagen. Es passieren wirklich schlimme Dinge, aber man hat das Gefühl, die sind alle miteinander verwoben,
ja,
genau, und haben eine tiefer liegende Ursache so.
Genau.
Und das ist so, finde ich, sehr, sehr geschickt, wie also so eine Art übernatürlicher Horror mit dem ganz alltäglichen Horror so zusammengewoben wird.
Es ist, ja, ist, finde ich, das ist ein Mythos, finde ich. Also,
ja,
das ist, ja, so wie Herr der Ringe oder so,
ja,
und zwar eine realistisch, also oder eine mehr in der Realität fußende, ein mehr in der Realität fußender Mythos,
ja,
der sozusagen die reale Welt mit einer Horrorwelt und einer inneren Welt vermischt und das eben aufmacht. Ist ja auch, ne, ich meine, der Titel S ist, also, ne, ich meine, man könnte auch sagen, es geht um die Stadt Derry und S ist das S.
Ja.
Weißt du, psychologisch.
Ja.
Also,
ja, ja, ne, ja, total.
So,
ja,
so, und es, ja, geht darum, sich von diesem S zu emanzipieren, ja, und das ist Erwachsenwerden, aber, ja, man will auch nicht den Zauber verlieren, aber es geht gar nicht und irgendwie, es geht nicht beides,
ja,
und deswegen ist es so spannend, dass er das dann am Ende so parallel erzählt,
genau,
die Kinder- und die Erwachsenenwelt, weil du dort für einen Moment beides beieinander hältst,
ja,
und dann gehen sie, haben sie es geschafft und vergessen wieder, und dieser Zauber des als Leser, und ich weiß, als ich das erstmal, als ich das realisiert habe, ich habe hier Erwachsenenaugen und Kinderaugen im gleichen Augenblick.
Ja.
Ich kann das miterleben.
Ja.
Diesen Kampf gegen das S,
ja,
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 den Sieg.
Ja.
Und als die dann wieder vergessen,
ja,
habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Du kannst mir das doch jetzt nicht wieder nehmen. Ich,
ja,
war erst total frustriert und sauer.
Mhm.
Und dann habe ich aber gedacht, ja, du Arsch, du hast recht.
Aber er thematisiert auch, dass es auch wieder ein Zurückkommen gibt. Also, du hattest gesagt, du willst die letzten Seiten vorlesen. Und da wird, ja, das gesagt. Also, dass man entwächst der Kindheit, wird zu dem Erwachsenen, wird zu dem Menschen, der im Kind angelegt ist. Und dann kehrt man wieder zurück zur kindlichen Perspektive. Und entdeckt die Geschichten neu, aber diesmal sozusagen als Erwachsener mit kindlicher Perspektive. Also es gibt so einen Zirkelschluss, so einen Kreis. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Symbol. Also der Kreis, den die Kinder schließen, als sie den Schwur machen, wir kehren zurück, wenn es wieder auftaucht. Dieser Kreis wird immer wieder thematisiert. Ja. Und das wird am Ende sogar auch ausdrücklich gesagt. Der Kreis oder im Englischen das Wheel, das Rad.
Genau.
Das ist letztlich das Rad der Unsterblichkeit mitten in der Sterblichkeit. Ja. Also das heißt deshalb ist der Zeilendreher so wichtig. Von 58 auf 85 und zurück, ne? Dieses Hin und Her der Perspektiven ergibt diesen mythischen Kreis, der diesem Leben eben so das Besondere, also die Unsterblichkeit in das sterbliche Leben hineinholt. So.
Ganz genau. Und trotzdem ist das Buch ja irgendwann zu Ende.
Ja, es muss ja leider irgendwann zu Ende
sein. Es muss ja enden.
Ja.
Und es endet dann halt eben, wie du ja gesagt hast, damit, dass sie das dann wieder zu vergessen beginnen.
Ja.
Wie es ja auch im wahren Leben tatsächlich ist. Man kann sich an seine Kindheit nur noch schemenhaft erinnern.
Ja, das stimmt. Aber es gibt aber einen Ort des Erinnerns in der Stadt. Und das ist die Bibliothek.
Ah ja, stimmt.
Und da hat ja der Mike die ganzen Jahre gewacht und hat sich erinnert.
Ja,
ne?
Stimmt.
Und
Bücher bringen uns...
Bücher, Geschichten.
Also Kunst wieder.
Ja, Kunst.
Thematisiert er, genau.
Ja, genau. Ja. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass der Bill in seinem Seminar aufsteht und sagt, wieso können Geschichten nicht einfach Geschichten sein? Ne?
Ja.
Weil die Geschichten sind wichtig, nicht deshalb, dass man sie dann immer zerfleddert und weginterpretiert, sondern dass sie auch Geschichten sein dürfen, weil sie bewahren uns sozusagen die kindliche Magie.
Ah, super.
Ja. Genau. Und deshalb ist diese Bibliothek so ein wichtiger Ort.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Mir ist es erst jetzt beim zweiten Mal lesen aufgefallen. Die Bibliothek ist so aufgebaut, dass es eine Kinderbibliothek gibt und eine Erwachsenenbibliothek.
Mhm.
Und diese beiden Flügel sind durch einen gläsernen Gang miteinander verbunden.
Ja.
Und in dem großen Kampf mit S, wo es endlich gelingt, S zu besiegen, da wird ja die Stadt fast zerstört.
Genau.
Gebäude sinken weg und der Fluss tritt über die Ufer und fast die ganze Stadt wird weggespült. Und dieser gläserne Gang zwischen diesen beiden Flügeln, zwischen der Kinderbibliothek und der Erwachsenenbibliothek, zerstört. Der explodiert einfach.
Ach, echt?
Niemand weiß warum.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, niemand weiß, warum dieser Gang. Aber jetzt kann man nicht mehr einfach unbehelligt von dem einen Flügel in den anderen gehen. Man muss sich jetzt schon die Mühe machen, aus dem einen auszutreten und rumzugehen und in den anderen wieder einzutreten.
Ah.
Und das ist ein großes Rätsel. Niemand weiß, warum ist dieser Gang explodiert. Zum Glück war niemand da, niemand ist verletzt worden. Aber schade, jetzt ist er nicht mehr da.
Ja. Ja.
Und das fand ich halt sehr, sehr, sehr interessant, weil es halt dieses Kindsein, Erwachsensein thematisiert.
Genau, und letzten Endes ja doch diese Trennung symbolisiert,
ja.
Wo der Übergang nicht so flüssig ist,
ja,
sondern
richtig.
Es einfach zwei Zeiten, zwei Welten sind.
Genau. Aber man kann sich die Mühe machen, wieder zurückzukehren.
Genau.
Wenn man will.
Genau.
Ja.
Und dafür ist die Bibliothek, das ist übrigens cool, das war mir jetzt nicht präsent, also es ist...
Ja, ich wusste, toll. Dass ich irgendwas habe, was mir
das Ja, nee, das ist fantastisch, das ist wirklich fantastisch.
Das ist wirklich toll.
Ja, und es ist natürlich auch überhaupt, also dass dir das natürlich auffällt, als Autor und als, gerade als Autor, der ja gerade die Geschichten so liebt.
Mhm.
Ne?
Ja, genau. Und, du ja auch.
Ja, ja, ich ja auch, aber ich frage ja immer, was ist die Message?
Ja.
Und du bist ja derjenige von uns beiden, der quasi sagt, egal, die Geschichte ist es. So, ne? Deswegen
das
auffällt.
Ja.
Passt total gut.
Es greift ja was auf, worüber wir hier auch schon diskutiert haben. Warum Kunst nicht einfach unterhaltsam sein kann, manchmal.
Ja.
Warum kann es nicht einfach nur Spaß machen oder dich irgendwie in eine andere Welt entführen für eine Weile? Ne? Muss es wirklich eine Message haben? Es ist irgendwie ein Thema, was dieses Buch irgendwie durchzieht. Was ich glaube, wo Stephen King irgendwie auch sein Selbstverständnis als Autor formuliert, dass er zumindest sagt, es kann beides möglich sein.
Ja.
Es muss beides
möglich sein. Ja, definitiv. Das würde ich auch sagen.
Und es ist halt wirklich nicht zufällig, dass Bill sozusagen der Anführer und Spiritual Leader dieser sieben ist und der wird Autor und dass diese Bibliothek eben so ein zentraler Ort für die ganze Geschichte ist. Das ist, glaube ich, das ist kein Zufall. Das ist eine Message, ne?
Kann man schon sagen. Ja, genau. Und natürlich auch, also Stotterbill, der immer mit Worten kämpft,
ja,
wird als Künstler, also als Autor, jemand, der Menschen durch seine Worte, durch seine geschriebenen Worte so in den Bann zieht, dass sie diese Geschichten von ihm unbedingt haben wollen.
Genau.
So, ne? Also das ist ja auch, ist ja auch so. Ach, und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe vorhin nochmal gesucht, ob ich die Stelle finde. Ich habe sie leider nicht gefunden. Es gibt eine Stelle, da meldet sich Stephen King.
Wirklich?
Ja, es gibt eine Stelle, da und die ist ganz, ganz kurz. Da gibt's ganz kurz, also es ist ja in der Außenperspektive geschrieben, er, sie und so weiter. Ne? Mhm. Und es gibt eine Stelle, da taucht das Ich des Autors mal ganz kurz auf.
Ganz am Anfang.
Ich weiß es nicht mehr genau, wo es war. Ich habe es gesucht. Ich meine, es war nicht ganz am Anfang, aber ich...
Also ich habe gestutzt, es taucht ganz am Anfang auf, als der kleine George stirbt. Und das Boot fährt weiter. Mhm. Und der Erzähler sagt, wohin fährt es? Das weiß ich nicht. Aber es verlässt jetzt hier die Geschichte, oder ich habe keine Ahnung.
Genau, also ich erinnere mich nur noch, dass ich das irgendwie in Erinnerung habe, ja, dass an einer Stelle der Autor, also der tatsächliche Autor, meldet.
Ja.
Und als ich plötzlich so ganz kurz, also aha, das erzählt jemand,
ja,
so ein Ich,
ja,
so und dann später gibt es ja diese ganze Geschichte, wo sie diese mystische Reise machen mit dieser mit diesem Rauch Dings.
Ach so, ja, sie machen so eine Rauchhütte, wie so Ureinwohner.
Genau, Rauchhütte.
So eine spirituelle Reise, ja.
Um dem Monster auf die Spur zu kommen. Und da kriegen sie ja auch mit, sozusagen, wie dieses, also in der Vision quasi, sehen sie, wie das Monster, also wie ein Außerirdischer auf die Erde kommt. Und da gibt es ja dann diese Schildkröte, die das Universum ausgespuckt hat. Und ich erinnere mich auch nur noch dunkel. Da gibt's auf jeden Fall dann in dieser Vision kämpft dann auch Bill gegen das Monster oder irgendwie so. Und es wird ganz komisch irgendwie.
Aha.
Und dann gibt es den, und dann plötzlich kriegt er Hilfe von dem ganz anderen.
Ah, ja, ja.
Also, man könnte ja sagen, die Schildkröte ist der Gott und und das Monster ist der Satan, sag ich jetzt mal platt.
Ja.
Und plötzlich kriegt er Hilfe von einem ganz anderen.
Ja.
Und das ist auch Stephen King. Das ist der Autor, sozusagen.
Da bin ich noch nicht drauf gekommen.
Also so habe ich das gedeutet. Das
könnte,
ne?
Man so sehen.
Ja. Weil der hat sich ja einmal gemeldet.
Ja.
Einmal hat er gesagt, ich, hier gibt es einen Autor übrigens. Das, was du liest, hat jemand geschrieben, also verbalisiert.
Ja.
So.
Ja.
Und also zumindest habe ich es immer so gedeutet, der eigentliche Gott der Geschichte, und das ist ja nun mal so, ist der Autor, ist Stephen King. Und der hilft dann seiner Figur, obwohl er namentlich nicht vorkommt. In anderen Romanen schreibt sich Stephen King auch tatsächlich in den Roman rein.
Okay.
Also bei der Dunklen Turm-Saga zum Beispiel. Hm. Aber du merkst, so dieses Thema Geschichte, Realität, Mensch, Autor, auch Religiosität, das spielt ja bei Stephen King immer wieder eine Rolle.
Ja.
Also zumindest habe ich das so identifiziert und es passt zu seinem Werk.
Okay, ja.
Dass er,
also auch zu den anderen Geschichten.
Ja, ja, also, da, also zumindest wäre das jetzt nicht vollkommen allein. Wie gesagt, in der Dunklen Turm-Saga, das ist seine große Fantasy-Saga, die auch fantastisch ist, wirklich Wahnsinnswerk eigentlich. Also wirklich mehrere Bände, die auch sehr unterschiedlich sind. Und da geht es im Grunde um die Innenwelt von Stephen King, sag ich jetzt mal.
Okay.
So, also das Thema taucht schon immer wieder auf und ich habe da irgendwie gedacht, ja, da gibt's die Götter dieser Welt und dann gibt's den ganz anderen, der irgendwie durch die Buchseiten hindurch seinem Geschöpf eine helfende Hand reicht.
Das ist eine sehr interessante Überlegung. Auf die bin ich noch überhaupt gar nicht gekommen. Ich hab halt gedacht, er erwähnt hin und wieder Horrorautoren, ne? Ja. Auch in der Geschichte hier. Ich glaube, die sind für Bill wichtig, ne?
Genau.
Und einer dieser Autoren ist H.P. Lovecraft.
Genau.
Der auch in New England gelebt hat und seine Geschichten, glaube ich, hat auch da spielen lassen.
Ja.
Und Lovecraft hat solche merkwürdigen bösen Gottheiten erfunden, die dann plötzlich auftauchten. Und auch die Kompositionsweise, dass du einen Ort erschaffst, der sehr, sehr wirklich sich anfühlt, mhm, und ganz diesen normalen, wirklichen Gesetzmäßigkeiten folgt. Und auf einmal bricht da das Böse ein. Das ist halt auch sehr typisch für H.P. Lovecraft. Und ich habe halt gedacht, ja gut, das ist halt, also erstens, man merkt bei Stephen King die Vorbilder.
Ja, genau.
Das ist genau die Vorgehensweise, ne? Ja. Also Derry lebt, finde ich. Derry, ja, ist echt.
Ja.
Auch das von 58, also irgendwie hat man wirklich das Gefühl, diese Stadt muss es irgendwo geben.
Ja.
Die kann doch gar nicht fiktiv sein.
Genau.
Und da bricht dann plötzlich, dann in dem Fall halt von unten, das Böse hervor und stellt diese ganze Wirklichkeit auf den Kopf sozusagen. Ne? Das fand ich halt sehr Lovecraftisch. Und dann habe, ja, ich gedacht, ja gut, okay, dann kann ich auch mit kotzenden Schildkröten, also Schildkröten, die das Universum ausbrechen und der ganz, ganz andere, das klingt für mich so ähnlich halt.
Ja,
ne? Also das finde ich eine gute Überlegung.
Also, wie gesagt, er ergreift auch die Geschichte in der dunklen Turm, also in seiner Fantasy-Reihe,
ja,
zitiert, also da zitiert er auch die Geschichte kurz, S.
Ne?
Also, ja, ich meine, Stephen King macht das ganz, ganz oft und dass er in anderen Büchern Geschichten von sich selber zitiert. Also dann lesen die also in irgendeinem Buch liest irgendeiner von den Helden der Geschichte liest einen Roman von Bill Denbrough, der in S der Autor ist.
Ist ja geil.
Also der dieser Horrorautor,
ja,
ist.
Ja,
so.
Ja, ja, ja.
Und so, der hat immer wieder, auch Derry taucht in anderen Büchern auf, okay, und so. Also, oder dass er Figuren aus einer Geschichte plötzlich in der Nebenrolle auftauchen lässt und so. Also der hat immer wieder ganz viele Querverweise innerhalb seiner eigenen Welt,
das ist
sozusagen.
Cool. Ja.
Und von daher, und beim Dunklen Turm, also bei dieser, auch 7 Bände sind es, Saga quasi, und wie gesagt, das ist das, wo er sich am deutlichsten selber hineinschreibt.
Ja.
Also da besuchen ihn irgendwann seine eigenen Figuren.
Ach Quatsch.
Ja, ja. Also es ist wirklich irre.
Ja.
Und glaubhaft irgendwie, ja, auf seine Weise. Und deswegen, also ich glaube, ich liege damit nicht so ganz falsch,
ja,
wobei das nicht das Grundthema dieses Buches ist.
Nee, das nicht, aber es ist halt auch wichtig, ja, weil man fragt sich ja schon, wie wird es den spätestens erwachsen, aber sie sind trotzdem eigentlich chancenlos gegenüber,
ja,
diesem Wesen, was sich da ihnen entgegenstellt. Also man fragt sich halt schon, wie können die das jemals schaffen, dieses Ding zu besiegen? Und dann greift halt irgendwie der andere ein und verleiht ihnen die Kraft, die sie nicht, genau, hätten normalerweise.
Genau.
Ne? Die Geschichte würde nicht funktionieren, wenn der andere nicht eingreifen würde. Okay, sie müssen schon auch kämpfen, aber ja.
Und hier passt jetzt vielleicht gut mal diesen Teil zu lesen, weil das da ein Stück weit ein kleines bisschen aufgegriffen wird, wenn ich es richtig
erinnere. Ja, okay, aber noch ein Hinweis.
Ja.
Ich finde das ja total naheliegend, dass du gerade in dieser Phase deines Lebens,
ja, mhm,
dieses Buch liest,
ja,
weil ja es, also es greift also, ja...
Du meinst mich jetzt in meiner,
ja, du, ne, wo, also wo jetzt ich, mal du, ja, real, ja, in deiner, ja, realen Situation, bist irgendwie Teil einer bestimmten Weltanschauung, der Glaube,
ja,
hinterfragst die aber, hast größte Anfragen daran und dann liest du dieses Buch, was auch davon handelt, dass es zwar bestehende Mythen und Legenden gibt, die angeblich die Realität erklären, aber dann gibt es eine wahre, viel tiefere, einen tieferen Mythos, der das Wirkliche erklärt. Also, weißt du, diese Figur des Paul Bunyan spielt immer wieder eine Rolle.
Ja.
Das ist ein riesiger Holzfäller. Ich habe das mal recherchiert.
Mhm.
Das ist eine Legendengestalt, die Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden worden ist. Das soll angeblich so ein riesiger Holzfäller gewesen sein, der bestimmte natürliche Merkmale wie zum Beispiel Seen geschaffen haben soll. Also der soll die Seenplatten irgendwo im Norden durch seine Fußstapfen hervorgerufen haben. Oder der soll ein Gebirge hat entstehen lassen, als er sein großes Lagerfeuer gelöscht hat mit,
ja,
Felsen und,
ja,
so. Und das ist irgendwie so eine Legendengestalt, die tatsächlich in mehreren Städten in Amerika steht. Paul Bunyan.
Ja.
Ist immer so ein komischer Holzfäller.
Ja.
Hat noch eine blaue Kuh dabei, die hat irgendwie, die spielt auch eine Rolle.
Ja.
Und das ist cool, das ist so eine Legendengestalt.
Wie cool, dass du das recherchiert hast.
Ja.
Das habe ich nämlich nie gemacht. Also von daher gar
nicht. Genau, ich wollte mal wissen, ja, wer ist denn dieser Paul Bunyan? Ja. Weil der wird dann ja am Ende auch zerstört durch diese Flut, die ganz Derry in Schutt und Asche legt. Und das heißt, da gibt es eine bestehende Legende und dieser S-Mythos tritt dagegen irgendwie an, könnte man sagen, ne?
Ja.
Genauso die Kirche in Derry. Ja. Die hat einen Pastor, das ist so ein White Supremacist, White Decency oder so heißen die. Wir sind auch dafür verantwortlich, dass die da dieses Lokal abgebrannt haben, wo so viele schwarze Leute gestorben sind.
Genau.
Also richtig fiese Arschlöcher.
Ja.
Und diese Kirche ist so ein zentraler Ort dieser weißen Bewegung. Und an dem Tag, als als Bill und Richard und so gegen S kämpfen, da schlägt die Uhr plötzlich nicht mehr, die Kirchturmuhr. Eine bestimmte Stunde wird nicht geschlagen, eine andere Stunde wird nicht geschlagen und als S dann endlich stirbt, schlägt die Kirchturmuhr 13 Mal.
Echt?
Und wird dann, und der Kirchturm wird beschrieben als so das, die Apotheose aller Kirchtürme. Also das ist die protestantische Kirche schlechthin, sagt der Autor, ne?
Ja.
Apotheosis. Und das ist ja auch so eine Art von lokal, also Legende, Mythos, Glaube, Weltanschauung, der halt existiert. Und dann kommt aber dieser S-Mythos und spült das alles weg.
Ja.
So. Das ist irgendwie, also die konkurrierenden Mythen und Legenden, die treten da gegeneinander an. Ne?
Ja, 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 ja.
Und diese Fake-Legenden werden einfach weggespült.
Ja.
So, und das finde ich jetzt halt interessant, dass du in dieser Phase, wo du mit dem Glauben haderst, dieses Buch liest, das passt gerade ganz
gut. Ja, irre, stimmt.
Ja,
ja, ja. Ja, also ich habe immer gedacht, irgendwie kein Wunder, dass mich da so angesprochen hat, weil meine eigene eben Legenden, Mythos, Wirklichkeit eben so brüchig wurde und so nicht mehr funktioniert hat.
Ja.
So.
Ja.
Und hier lese ich jetzt ein Buch über Kinder, die sozusagen darin erwachsen werden, dass sie gegen etwas Zerstörerisches antreten.
Mhm. So, ja,
ne?
Stimmt.
Gegen etwas Zerstörerisches antreten und sich beweisen müssen. Und es sind aber eigentlich Loser. Also es sind keine Supermänner. Gerade genau nicht.
Ja.
Und ich glaube, damit konnte ich mich einfach total identifizieren, weil ich mich, und zwar nicht so reflektiert. Also ich reflektiere es jetzt gerade sozusagen. Oder vielleicht habe ich es zwischendrin auch schon mal drüber nachgedacht. Aber in dem Augenblick natürlich nicht. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, ja, kein Wunder, dass dich das so anspricht. Du hast dich wie ein Mitglied des Clubs der Verlierer gefühlt, weil du ja in dem Club dieser Fundi-Kirche nicht mehr wusstest, wie du damit klarkommst oder du da nicht reingepasst hast.
Ja.
So.
Ja.
Und dann haben die aber sozusagen sind angetreten gegen das Böse.
Ja, genau.
Und ich meine, man könnte jetzt sagen, mein Gott, was wir dann irgendwann mit Hossa Talk gemacht haben, irgendwie ist mein Lebensthema ja auch ein Stück weit irgendwie so Fundamentalismus auf den Zahn zu fühlen.
Ja.
Also irgendwie irgendwie setze ich das, was die Kinder in S machen, um. Also von daher passt das irgendwie wirklich gut zueinander, dass das irgendwie damals mich so in den Bann gezogen hat. Und
genau, aber ich glaube, das ist ja auch genau das, was der, also dieser analytische Blick, könnte man sagen, glaube ich, ist der erwachsene Blick.
Ja.
Die Erwachsenen sagen, das Kind geht in den Keller und es stinkt. Ja, also der George geht zu Beginn des Buches in den Keller und es stinkt nach verfaultem Gemüse und nach dem Brackwasser da unten oder keine Ahnung, nach feuchten Wänden oder so. Und er sagt, das ist der Gestank von S, ne? Und wenn der Erwachsene in den Keller runtergeht, dann sagt er, boah, ich muss hier mal wieder den alten Kohl wegschmeißen.
Genau.
Und wir müssen hier die Wände trocknen, das schimmelt ja alles so. Und das ist der analytische Erwachsene-Blick, der guckt sich die einzelnen Dinge an und klamüsert die dann halt auseinander. Ne? Aber der kindliche Blick ist halt der fasst das alles zu einem großen Ganzen, zu einer Legende, zu einem Mythos zusammen.
Ja, genau.
Und das ist, würde ich sagen, das intuitive Lesen einer Geschichte. Also so wie du in dieser Situation die Geschichte liest und sagst, das spricht mich einfach an. Ich weiß jetzt nicht genau, warum.
Genau.
Das spricht mich einfach an.
Ja.
Und hinterher denkt man darüber nach. So, ne?
Ja, ja, genau.
Und dieser Zirkel, ich glaube, davon handelt
Das Buch.
Ja, genau. Eigentlich. Davon handelt das
Buch. Davon handelt das Buch.
Ja. Und dass man dann aber nach dem Analysieren wieder zurückkehrt zum mythischen Empfinden, sozusagen. Glaube ich.
Ja, ja, genau. Also zu versuchen, einen Kreis zu schließen.
Einen Kreis zu schließen.
So, und genau. Nicht einfach es nur beiseite zu legen.
Genau.
Sozusagen.
Genau.
Und es ist ja so spannend, man sagt ja, Kinder haben eine magische Wirklichkeitswahrnehmung.
Mhm.
Ne? Also da wenn du einem Kind gut mit 10, vielleicht nicht mehr, aber trotzdem noch mit 7 oder so sagen würdest, du, deine Opa kann fliegen, ja, dann kann der Opa fliegen. Das ist,
ja.
Ne, das ist so.
Ja.
Und wenn der Weihnachtsmann kommt, dann kommt der Weihnachtsmann.
Ja.
Ne? Also ja. die und genauso sind dann eben, wie du es gerade beschrieben hast, im Keller, da sind dann Geister und kein fauler Kohl. So,
genau.
Ne? Also
ja. Genau.
Und also das wollte ich noch sagen. Ich finde, das macht das Stephen King so unglaublich gut, weil er einerseits diese Innenschau der Kinder zeigt, und zwar die ganz normale, die nachvollziehbare, aber über die Geschichte im Grunde ja auch die magische. Also
ja,
der schafft es, dich Anteil haben zu lassen an einer Kinderwelt plus einer magischen Kinderwelt.
Ja.
Die Geschichte ist, die du liest.
Ja.
Und diese Verquickung.
Ja, stimmt.
Und eben nicht analytisch, sondern eben als tatsächliche Geschichte. Und das Ganze so gut beschrieben, dass du denkst, das ist wirklich, das ist wahr. Das,
ja, genau.
Das ist passiert.
Ja.
Oder in deinem Kopf passiert es zumindest komplett.
Ja, genau.
So.
Ja.
Und das finde ich so irre. Das hat mich irgendwie.
Und das Ganze, ohne sich zu entschuldigen. Weißt du, weil ich habe ja diesen komischen Literaturdozenten, den habe ich ja auch ein bisschen in mir, so, ne?
Yeah.
Ich lese dieses Buch und dann kämpfen die gegen dieses Monster und ich denke, ja, Monster, na gut, ne? Das ist ja aber auch keine Literatur, denke ich dann, ne? Ist halt Unterhaltung. Und der Stephen King würde sagen, fuck you. Ohne Entschuldigung erzähle ich dir jetzt hier eine Horrorgeschichte, weil ich das will, weil das so sein muss, weil man das braucht.
Ja.
Das finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen.
Ja.
Also dieses entschlossene, dieses einfach dieser Entschluss von jemandem, ich schreibe Horrorgeschichten. Das ist irgendwie geil, finde ich.
Ja. Ja, mein Gott, das macht er halt echt auch wirklich gut.
Ja.
Auch schon durchaus auch ganz schön blutrünstig zum Teil.
Jo.
Also er spart ja nicht. Ne?
Nee.
Er spart nicht an Klarheit. Aber dann hast du eben wieder diese tiefen Reflexionen über das Erwachsenwerden, die Kinder und diese und darin dann ganz viele Pop-Anspielungen auf Pop-Songs und so weiter.
Ja, also
das ist, und dann zusätzlich noch macht er diesen gleichen Kreis, macht er ja eben auch mit der Geschichte der Stadt, dass er eben jetzt nicht einfach nur die Geschichte 58 und 85, sondern nein, er will dann auch, dass du die Geschichte der ganzen Stadt mitkriegst, quasi von den Anfängen, wo das Monster landet.
Ja.
Also das zwar irgendwie mittendrin erzählt und dann durch diese Zeitungsartikel und alles Mögliche, dass du wirklich diese Stadt im Grunde vom Anfang bis zum Ende, also wie so ein Leben, ne? Von der Geburt bis zur Bahre, kriegst du die Geschichte von Derry erzählt.
Genau.
Also das ist schon, also auch da macht er diese Kreisbewegung im Grunde.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also genau, das Rad, ne, ist das, das Rad und der Kreis sind das Hauptsymbol.
Symbol, ne?
Und taucht auch immer wieder auf.
Ja.
Und ich glaube ja, ehrlich gesagt auch, das ist der Grund, warum Bill am Ende schafft, seine Frau Audra wieder aufzuwecken.
Hm.
Ne? Der hat ja dieses Fahrrad, das geht im Deutschen noch ein bisschen besser.
Stimmt.
Silver. Und als Junge reitet er immer auf im Silver und ruft immer, hey ho, Silver away. Hm. Und rast dann die Berge runter und so. Und in dem Audra wird ja von S auch gekidnappt und ist dann irgendwann katatonisch und vollkommen weg. Also eigentlich hat sie einen völlig zerstörten Geist. Ist eine lebende Puppe mittlerweile nur noch. Und Bill fällt am Ende nur noch eine Möglichkeit ein, seine Frau Audra wieder aufzuwecken. Er packt sie sich hinten auf den den Gepäckträger von seinem Fahrrad Silver und fährt mit ihr den Berg runter und ruft Hey ho, Silver away.
Als Erwachsener, ne?
Als Erwachsener, ja, als Erwachsener. Und macht noch, also ruft sozusagen noch einmal diese kindliche Magie an, ne?
Genau.
Und ich glaube, das funktioniert deshalb, weil das halt auch ein Fahrrad ist, weil das auch das magische Rad ist, ne? Ja. Deshalb kann Orte ja dann wieder aufwachen.
Ja, geil, genau. Ganz genau.
Das Rad ist, genau. Das kommt an ganz wichtigen Stellen vor. Zum Beispiel auch, wie sie in diese merkwürdige, riesige Höhle gehen, wo es lebt, unter der Stadt. Das ist ja so ein riesiger Dom, so ein unterirdischer Dom. Aber die Tür, die in diesen Dom hineinführt, ist eigentlich nur in Kindergröße. Das ist also eine ganz, ganz kleine Tür und Erwachsene müssen sich bücken und da durchkrabbeln, damit sie da überhaupt eintreten können. Und an der Stelle, wo sie das tun, denkt sich Bill, okay, also, lass das Rad jetzt nochmal rollen. So, also irgendwie die Worte Kreis und Rad tauchen auf, also lass mir das Rad nochmal rollen. Er geht auf die Knie, er krabbelt durch die Kindertür durch und dann geht der Endkampf los.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das taucht immer wieder auf, dieses Symbol, das ist total wichtig.
Ja, ja, ja.
Und deshalb muss man das auch so, er muss das deshalb auch so übereinander erzählen.
Ja,
genau. Deshalb muss es diese Zeitebenen gleichzeitig geben, weil die sich drehen, es dreht sich, die ganze Geschichte dreht sich immer wieder.
Ja, geil, genau.
Richtig cool.
Also im Grunde ist die Geschichte das sich drehende Rad.
Ja, ne? Die Geschichte ist das sich drehende Rad.
Das sich drehende Rad, ja, wie geil ist das denn?
Ja, finde ich.
Ja, ja, super, genau, genau so ist es.
Und jetzt müsstest du eigentlich das mal vorlesen, weil das würde jetzt für mich sehr, sehr gut passen, würde ich sagen.
Genau, und im Grunde sind das die, also ich sag mal vorneweg, wenn jemand das Buch noch nicht gelesen hat, das ist kein großer Spoiler. Wir haben es ja eh schon ziemlich gespoilert. Nur es lohnt sich trotzdem zu lesen. Also, das, was wir jetzt gesagt haben, wenn du es noch nie gelesen hast, lies es trotzdem. Ja. Das ist nicht schlimm. Und auch wenn ich jetzt quasi ganz das Ende lese, das ist von der Geschichte, das ist mehr sowas wie eine Reflexion und nicht eben keine Handlung, die wir jetzt hier damit freilegen. Aber da kriegt man ein bisschen A, von der Sprache mit und B, eben vom Thema. Also im Grunde ist das die Zusammenfassung des Buches. Abschied. Du verlässt also Derry. Und du hast das Bedürfnis, dich noch einmal umzudrehen, denkt er. Nur noch einmal zurückblicken, während die Sonne untergeht. Ein letztes Mal diese strenges Skyline Neuenglands zu sehen. Die Kirchtürme, den Wasserturm, Paul mit seiner Axt über der Schulter. Aber vielleicht ist es doch keine so gute Idee, zurückzublicken. Das kann man in allen Geschichten nachlesen. Lots Frau wurde dafür in eine Salzsäule verwandelt. Lieber doch nicht zurückschauen. Lieber einfach glauben, dass es glücklicherweise auch jede Menge Happy Ends gibt. Und stimmt das etwa nicht? Wer könnte behaupten, dass es so etwas nicht gibt? Nicht alle Boote, die in die Dunkelheit hinaus segeln, sehen die Sonne niemals wieder, finden niemals mehr die Hand eines anderen Kindes. Wenn das Leben uns überhaupt etwas lehrt, so lehrt es uns, dass es so viel Happy Ends gibt, dass ein Mensch, der nicht an die Existenz Gottes glaubt, auf seinen Geisteszustand untersucht werden müsste, weil erhebliche Zweifel an seinem Verstand bestehen. Die Sonne beginnt unterzugehen. Und du verlässt die Stadt. Du verlässt sie schnell, denkt er in seinem Traum. Das tust du. Und wenn du noch einen letzten Gedanken erübrigst, so gilt er vielleicht Gespenstern. Den Gespenstern von Kindern, die bei Sonnenuntergang im Wasser standen, einen Kreis bildeten, sich bei den Händen hielten und junge Gesichter hatten. Jung, aber kraftvoll. Jedenfalls kraftvoll genug, um jene Menschen zu gebären, die sie einmal sein werden. Kraftvoll genug, um zu begreifen, dass die Menschen, die einmal aus ihnen werden, umgekehrt unbedingt die Menschen gebären müssen, die sie einst waren, bevor sie bei dem Versuch, die Sterblichkeit zu begreifen, irgendwelche Fortschritte erreichen könnten. Der Kreis muss sich schließen. Weiter nichts. Du brauchst nicht zurückzublicken, um diese Kinder zu sehen. Ein Teil von dir, ein Teil deines Geistes wird sie immer sehen, wird immer mit ihnen leben, wird sie immer lieben, Sie sind nicht zwangsläufig der beste Teil deiner selbst, aber sie waren einst die Vorratskammer für alles, was aus dir selbst werden konnte. Kinder, ich liebe euch. Ich liebe euch so sehr. So fahr denn rasch weg, während das letzte Licht erstirbt. Fahr weg von Derry, von der Erinnerung, aber niemals vom Verlangen. Das bleibt jene helle, leuchtende Kamee von all dem, was wir waren, woran wir als Kinder glaubten, was in unseren Augen strahlte. Fahr weg von Derry, Bill, und versuch zu lächeln. Schalt das Radio ein und hör ein bisschen Rock'n'Roll und geh auf das Leben zu, mit all dem Mut, den du aufbringen kannst, mit all dem Glauben, dessen du fähig bist. Sei treu, sei tapfer, sei standhaft. Alles andere ist Finsternis. Und jetzt überspringe ich einen ganz kurzen Teil und lese tatsächlich das allerletzte Kapitel. Das ist nicht mehr viel, aber das so endet das Buch und man sieht daran dann einfach, wie wundervoll das ist. Er erwacht aus diesem Traum und kann sich nicht mehr genau daran erinnern. Er weiß nur, dass er geträumt hat, wieder ein Kind zu sein. Er berührt den glatten, warmen Rücken seiner Frau, die schläft und ihre eigenen Träume träumt. Er denkt, dass es schön ist, ein Kind zu sein, dass es aber auch schön ist, erwachsen zu sein und über das Mysterium der Kindheit nachdenken zu können, über kindlichen Glauben und kindliches Verlangen. Eines Tages werde ich über all das schreiben, denkt er, und weiß, dass es nur ein Gedanke im Morgengrauen ist. Einer jener Gedanken, wie man sie nach Träumen oft hat. Aber es ist schön, in der reinen Morgenstille ein Weilchen so zu denken. Ja, zu denken, dass die Kindheit eine Bestätigung der Sterblichkeit ist. Und dass die Sterblichkeit die Tapferkeit erklärt. Und auch die Liebe. Und zu denken, dass das, was vorwärts geblickt hat, auch zurückblicken muss. Und dass jedes Leben sein eigenes Symbol der Unsterblichkeit schafft. Das Rad. So denkt Bill Danbrough, zumindest manchmal im Morgengrauen, nach jenen Träumen, wenn er sich fast an seine Kindheit erinnert und an die Freunde, mit denen er diese Kindheit verbracht hat.
Geil, oder? Ja, das ist geil, Mann.
Ist das geil?
Tierisch. Und bei dir stand wirklich das Rad, oder?
Ja, ja.
Ah, siehst du, weil ich habe hier eine Übersetzung, da steht der Kreis.
Ah, nee.
Ich finde das Rad halt besser.
Ja, ja, viel besser.
Ja.
Ja, ja, viel besser.
Mhm.
Ah, ist ja witzig, ja? Unterschiedliche Übersetzungen, ja.
Ja. Ja, da müsste man ja eigentlich fast noch über die strittigste Szene des ganzen Romans reden, oder?
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Erzähl's.
Ja, die Kinder besiegen also erst das erste Mal. Und es lebt ja ganz, ganz tief unter der Stadt in unterirdischen Gängen, die irgendwann von der Kanalisation der Stadt sozusagen ausgehen. Aber es ist natürlich stockfinster da unten. Und sie wissen eigentlich den Weg nicht mehr,
ja, wie
sie an die Oberfläche kommen sollen. Sie haben den Kampf überstanden, aber jetzt drohen sie in der Dunkelheit verloren zu gehen und dann doch zu sterben.
Genau.
Und dann sagt Beverly, oder denkt sich, ich spüre, wie unsere Verbindung verloren geht. Und ohne diese Verbindung sind wir verloren. Wir müssen diese Verbindung aufrechterhalten. Und dann entschließt sie sich den Jungs, den 5, 6 Jungs, sexuell anzubieten.
Genau.
Also sie überredet alle Jungs, hintereinander mit ihr zu schlafen.
Ja.
Und das, wir reden von Kindern, die 12, ja, maximal 13 Jahre alt sind.
Ja. Eher sogar 11.
11, 12,
sagen wir mal. 11, 12, so, ja.
Und das ist natürlich eine Szene, wo man doch doll schluckt und denkt, muss das sein?
Ja.
Warum ist das jetzt nötig? Ne?
Ja.
Was hast du denn gedacht?
Ja, ging mir natürlich auch so. Also das ist schon eine Szene, wo man denkt, da bricht man aus der Kindheit heraus.
Ja.
Aber es ist ja eben genau, also zumindest der Übergang, nachdem sie dann vergessen und erwachsen werden.
Ja.
Also sprich, Sexualität,
ja,
als als Initiation ins Erwachsenwerden ist ja nun kein neues Thema. So.
Ja.
Und sie haben ihre Kindheit mit diesem Sieg über S abgeschlossen. Mhm. Und damit sie wieder ans Tageslicht kommen, quasi in die nächste Phase, müssen sie ihre Unschuld verlieren.
Ja.
So habe ich das gedeutet. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ziemlich gut.
Ja.
Obwohl es schwer zu lesen ist.
Ja.
Und eine Szene ist, wo man tatsächlich denkt, braucht man das? Mhm. Aber genau das macht es dann, holt es, finde ich, macht es eben zu mehr als einem Kinderbuch.
Ja. Ja.
Es wird an der Stelle, also natürlich an ganz vielen anderen Stellen auch, aber diese Stelle symbolisiert wie kaum eine andere, dass es ein Erwachsenenbuch ist.
Mhm.
Eben auch.
Ja.
Oder?
Also ja, genau.
So habe ich das.
Ja klar, ich habe natürlich gedacht, es ist Problem. Also es wird ganz unschuldig beschrieben, denn es ist ja ein junges Mädchen und sie gibt sich freiwillig hin. Es ist eigentlich sozusagen das Jungfrauenopfer, könnte man sagen. Das ist ja irgendwie ein ganz alter religiöser Ritus, ne?
Ja.
Dass die Jungfrauen geopfert werden, um das Böse zu besiegen irgendwie und die rituelle Reinheit des Stammes oder was weiß ich, der Nation wiederherzustellen.
Ja.
Das ist ein ganz altes Thema und in diesem Fall ist es eben die Jungfrau selbst, die sich also gerne hingibt und die Jungs zieren sich und sagen, nein, das wollen wir doch nicht.
Ja, genau.
Aber sie sagt, doch, das muss jetzt sein, das ist nötig, ist ein notwendiges Opfer. Hat und schon fast was Christologisches irgendwie. Ne?
Und es funktioniert ja auch sozusagen.
Und es funktioniert dann auch, genau. Weil die Verbindung wird hergestellt, die Geister werden ja sozusagen revitalisiert und sie machen sich dann auf. Bill weiß dann plötzlich den Weg nach draußen. Und das liest sich relativ unschuldig auch. Man kann sich da reinflüchten und denken, naja, sie will es ja so, ne? Aber natürlich erzählt das ein älterer Mann, diese Geschichte. Und wenn man dann wieder daran denkt, dann denkst du dir, boah, Mann, musstest du dir das gönnen?
Ja, ja, ja.
Es ist so, es ist sehr.
Ich weiß genau, was du meinst.
Widersprüchlich.
Aber ehrlich gesagt, glaube ich, der wollte genau das erzeugen.
Ja.
Weil es ja eben um eine Geschichte des Erwachsenwerdens geht.
Ja.
Und der wollte genau diesen, ich sag mal, mythischen Punkt aufpinnen, an dem das dann passiert.
Genau.
Ja. Also so habe ich es jetzt mal wohlwollend, nicht als du alter Perversling, weil das passt überhaupt nicht zum ganzen Buch.
Würde ich tatsächlich auch nicht sagen.
Und es passt auch nicht zur Beschreibung.
Ja.
Aber es ist trotzdem unangenehm.
Es ist unangenehm.
Es ist unangenehm.
Es ist sehr, sehr kühn.
Ja.
Es ist sehr kühn.
Total.
Ja.
Total. Ich habe es, nachdem ich dann drüber nachgedacht habe, echt gefeiert.
Ja.
Beim ersten Mal lesen, weiß ich noch, erinnere ich mich, muss ich echt schlucken oder habe gedacht, das machst du jetzt nicht wirklich.
Im Film taucht es auch übrigens nicht auf.
Nee, genau, im Film natürlich nicht.
Wurde auch hinterher drüber geschrieben, als der Film rauskam. Was ist eigentlich mit der Szene?
Ja, natürlich,
die haben wir nicht.
Ja, aber dieses ganze Thema, erwachsen werden, wird im Film, finde ich, nur gestriffen, dadurch, dass es zwei Teile sind.
Ja, das stimmt.
Das eigentliche Thema des Buches
kann so nicht gezeigt werden.
Kann nicht wirklich thematisiert werden.
Genau, vorhin im Vorgespräch hast du gesagt, in einer Serie wäre das möglich.
Ja.
Das wäre tatsächlich möglich.
Ja.
Es wäre aber auch eine gewisse Herausforderung für den Zuschauer. Also gut, für den Leser ist es das ja auch. Also wie gesagt, ich wollte ein schönes Buch haben zum schnell durchziehen. Und ich habe nicht so genau hingeguckt und habe mich geärgert. Meine Güte, schon wieder. Ach, wo sind wir denn jetzt? Ach, 85. Jetzt wieder 58.
Ja,
ne?
Ja.
Erst beim zweiten Mal lesen, also weil man sich dem wirklich widmen muss, habe ich gemerkt, wie gut das ist und wie notwendig das auch ist.
Es ist gut, und mir ging es ja so, ich habe auch am Anfang einen Augenblick gebraucht und mich haben die beiden Zeitebenen eben verwirrt, weil es ja nicht nur ist, jetzt gibt's ein Flashback, der kurz was erklärt, sondern...
Die gehen wirklich im Satz gehen die ineinander.
Genau.
Ist dir das aufgefallen?
Ja,
der Satz bricht ab
und
dann kommen wir ins neue Kapitel an. Wir sind in der neuen Zeit und dann geht der Satz weiter.
Ja, genau.
Das ist völlig irre.
Das fand ich als Stilmittel fantastisch, ne? Aber ich habe natürlich gedacht, also nicht nur Flashback, aber als ich mich dran gewöhnt hatte, fand ich grandios.
Ja.
Also gerade diese Verbindung, weil ja doch irgendwie schon relativ klar, schon relativ bald durchscheint, also da haben wir jetzt kein großes Geheimnis verraten, würde ich sagen, dass diese Erwachsenen, die sich dann auf dem Weg nach Derry machen, quasi, dass die, also dass du diese, dass du deren Geschichte als Kinder unbedingt wissen musst. Sonst macht deren Erwachsenengeschichte überhaupt keinen Sinn.
Ich finde sowieso eigentlich, dass man diese Geschichte nicht spoilern kann. Also, dass der Kunstgriff des Cliffhangers ist ja. Klar, ist ja, darauf bauen Serien auf. Ja, man will Serien immer weiter gucken, weil die halt Cliffhanger haben. Genau. Ne? Ich finde, dieses Buch hat keine Cliffhanger. Du kannst es nicht spoilern in dem Sinne, sondern eigentlich, wenn man jetzt all das weiß, was wir gerade gesagt haben, würde es erst recht Spaß machen, sich das Buch jetzt herzunehmen und es zu lesen, meiner Ansicht nach.
Ja, genau.
Weil man dann jeweils immer in diese Situation reingeführt wird. Das kann nur der Erzähler.
Ja.
Also die Begegnung mit den Monstern, mit dem Monstervogel, ne, der Mike mit dem riesigen Vogel oder der böse Clown oder die Mumie oder was da immer auftaucht. Aber natürlich auch all die anderen Szenen, die da spielen. Das kann nur der Erzähler, da kann nur der Erzähler dich hinführen. Aber man kann es nicht irgendwie kaputt machen, indem man sagt, was passiert. Also zum Beispiel, dass die am Ende S besiegen. Ich meine, es ist völlig klar, dass sie S
sind. Ja,
darum geht es ja gar nicht. Ne?
Ja, genau.
Es geht um was anderes in der Geschichte.
Ja, genau.
Das finde ich
ziemlich
cool, muss ich sagen.
Ja, genau. Und ich meine, gut, jetzt diese Skandalszene ist natürlich irgendwie ein Spoiler, weil das irgendwie schon, aber gut, jetzt sind die Leute drauf vorbereitet und vielleicht schockt's dann nicht mehr so sehr.
Ja.
Aber gut, Entschuldigung, ihr habt jetzt nicht mehr den Shocking-Moment, den du ja irgendwie hast, wenn du das zum ersten Mal
siehst. Das stimmt, also, aber den braucht es auch eigentlich.
Nee, natürlich nicht, also ist ja, ja, nee, natürlich nicht. Wie gesagt, ich kann noch durchaus eine ganze Menge andere Dinge von Stephen King empfehlen.
Ja.
Da kriege ich gerade wieder richtig Lust, mal wieder Stephen King zu lesen.
Ich auch, ehrlich gesagt.
Und gerade die Themen Kindheit bearbeitet er in vielen Büchern, gerade vielen frühen Büchern. Gerade das Thema Autoren bearbeitet er in ganz vielen Büchern. Also ne, das sind auch immer wiederkehrende Themen, die hat, wo du einfach merkst, das sind seine Themen. Also ja. Und es ist definitiv die Bibel. Das sagen auch auch Stephen King Fans. Es und The Stand, das ist die Bibel.
Okay.
Also die Stephen King Bibel.
Ja.
So.
Ja. The Stand habe ich noch nicht gelesen.
Ja. Ist auch sehr sehr gut.
Ja.
Ich würde sagen, es ist die Nummer 1.
Okay.
Keine Frage.
Ja. Ja, vielen Dank, liebe FreundInnen, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es gekannt habt, habt ihr vielleicht ein paar neue Sachen kennengelernt, die ihr selber noch nicht entdeckt habt. Und falls ihr es noch nicht gelesen habt, dann ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihr es lesen solltet.
Richtig.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir wissen noch nicht genau, mit welchem Thema oder mit welchem Gast. Das müssen wir noch alles rausfinden. Aber für heute reicht es erstmal.
Genau.
Deshalb verabschieden wir uns mit unserem kleinen Ritual. Jay, was sagen wir dem Tod?
Hi ho, Silver!
Away!
Away! Yeah.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.